Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Also Neustadt ist schön, weil hier hat man halt dann viele Freunde. Es gibt viele Orte, wo man zusammen chillen kann und so.
Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass man sich untereinander kennt, zumindest vom Aussehen sogar.
Also hier im Jugendclub ist es sehr entspannt, macht auch sehr viel Spaß. Die Leute sind hier mega lieb, mega nett.
Und es ist halt gut für Kinder, damit man nicht in Scheiße gerät und so, dass man halt nicht auf Straße ist und so, dass man dann hier mit seinen Freunden chillen kann und so.
Diesen Momenten halt, diese Erfolgsmomenten, also manche Jugendliche, die ich schon kenne seit fünf Jahren. Und wenn ich merke, dass ich etwas bewegt habe in ihrem Leben oder etwas geändert habe, das bringt mir große Freude.
Ich merke, diesen Jugendclub nutzen sie auch wirklich, statt rauszugehen und auf Falsches zu stoßen.
Und hier gibt es auch viele Angebote, zum Beispiel man kann hier Karaoke singen und so. Und ja, es macht halt Spaß.
Die kommen ja halt auch meistens da, wo ich herkomme. Ich komme aus Syrien. Die meisten sind hier auch Araber. Also wir können uns gut verständigen. Ich habe ja auch viele kennengelernt.
Und es ist dann schön, wenn man sieht, die Mädels kommen immer öfter, haben einfach Spaß daran, mit uns hier zu sein, mit uns irgendwie die Zeit zu verbringen. Und dann, genau, wenn man da vielleicht nochmal bei ein, zwei Sachen helfen kann, wie irgendwie Schule oder sowas, dann ist auch nochmal super.
Ich sag immer, Halle ist wie ein kleiner Dorf und ja.
Das, was wir gerade gehört haben, waren Eindrücke aus dem Jugendtreff in Halle Neustadt, denn da befinden wir uns gerade und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von 2,1 Millionen. Wie gesagt, nicht aus unserem Podcast-Studio, sondern wir sind heute in einem besonderen Viertel von Halle, kann man sagen. Für alle, die es nicht kennen, Halle Neustadt war zur DDR-Zeit mal als Arbeitersiedlung gebaut und galt als Musterstadt, damals mit modernen Plattenbauten, und hat sich seitdem stark verändert. Ist heute ein Viertel im Wandel, auch ein Viertel mit sozialen Verwerfungen, aber auch mit vielen spannenden Chancen. Und vor allem spitzen sich hier politische Themenfelder so zu wie kaum an einem anderen Ort in Sachsen-Anhalt. Dazu zählt Jugendszene und die Bedürfnisse von Jugendlichen, aber auch Integration und auch Kriminalität. Und mir gegenüber sitzt jemand, bei dem diese Fäden zusammenlaufen, könnte man sagen, oder der sich in diesem Spannungsfeld von diesen Themen befindet und der auch Bereichsleiter beim Träger des Jugendtreffs hier ist. Und damit ganz herzlich willkommen, Hans Goldenbaum. Herr Goldenbaum, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlich willkommen in Halle Neustadt.
Ja, vielen Dank. Man muss dazu sagen, wir kennen uns schon. Ich rufe Sie eigentlich immer an, wenn ich was zu Jugendkriminalität, zu Integration und zu teilweise hitzigen gesellschaftlichen Debatten, wenn ich etwas dazu recherchiere oder schreibe, eben weil Sie eine besondere Funktion haben. Ich glaube, wir müssen die Hörerinnen und Hörer da draußen mal kurz abholen. Also wir sitzen hier in einem von vielen Räumen des Jugendtreffs in Halle Neustadt, der in einer gewissen Art einzigartig ist, weil er so für viele Teenager, vor allem so in den Abendstunden, eine der wenigen Freizeitanlaufstellen hier ist. Das ist hier ein Viertel von Plattenbauten geprägt, von Einkaufszentren. Wir sind ja auch im großen Neustadtzentrum eigentlich mittendrin. Hier gibt es eine Tischtennisplatte, hier können die Jugendlichen an der Konsole zocken und vieles andere. Aber vielleicht beschreiben Sie einfach mal kurz, wo wir hier sind und was Ihre Aufgabe hier ist.
Ja, genau. Wir sind ja hier in der Neustädter Passage, könnte man sagen, so mit wie im Herzen von Halle Neustadt. Das ist ja hier so auch das Konsumzentrum, auch der S-Bahnhof, direkt um die Ecke, Straßenbahnhaltestelle. Und was wir hier machen oder was wir versuchen zu machen, ist Jugendarbeit im weitesten Sinne. Das bei mir im Bereich sind verschiedene Angebote, Projekte, Beratungsstellen angesiedelt, die sich mit vor allen Dingen Herausforderungen, Problemen, aber auch allgemein jetzt präventiven Bedürfnissen von jungen Menschen und Familien beschäftigen. Allgemein klassisch machen wir Jugendhilfe, das heißt hier offen Jugendarbeit, das ist ein ganz klassischer Jugendclub. Hier gibt es in Halle Neustadt eigentlich nur einen, den betreiben wir mit städtischer Förderung, einem Regelfördersatz von 1,5 HZL, Vollzeitäquivalente. Also man muss sich das so vorstellen, die Stadt Halle hat sozusagen einfach Bedingungen aufgrund ihres Haushalts, aufgrund ihrer finanziellen Ausstattung, dass wir anderthalb Menschen einen Jugendclub für ein Brennpunktviertel schmeißen sollen. Also das kann sich jeder dann denken, wie gut oder schlecht das geht. Das heißt, wir versuchen auch andere Projekte hier anzusiedeln, andere Fördermittel einzuwerben. Das wird immer schwieriger. Und dann haben wir auch Familienhilfen hier im Viertel, sehr stark spezialisierte Familienhilfen. Wir haben Beratungsstellen im Bereich der Gewalt- und Kriminalprävention, sind auch an Schulen tätig mit Antigewalttrainings, mit Beratungen für Lehrkräfte, bearbeiten besonders herausfordernde Fälle im Tandem. Und so haben wir sind wir relativ breit aufgestellt, aber unser Schwerpunkt ist letztlich alles, was irgendwie mit Jugend, Aufwachsen, Adoleszenz, Pubertät und Familie zu tun hat und insbesondere eben, wenn es Probleme gibt. Deswegen rufen Sie auch an, weil die Presse ruft meistens nur dann an, wenn es Probleme gibt, nicht wenn es gut läuft.
Ja, den Kritikpunkt nehme ich, den kenne ich schon, hat ja auch seine Berechtigung. Sie haben jetzt aber gerade schon so ein Wort gedroppt, bei dem wir in der Redaktion immer vorsichtig sind, nämlich Brennpunktviertel. Wenn ich habe das auch oft auch schon in Texte geschrieben und dann kommt mein Chef und sagt, Max, bist du dir sicher, dass du das so schreiben willst, weil das natürlich auch eine Stigmatisierung hat, vor allem wenn man Halle Neustadt liegt am Rand von Halle, ist aber ein bisschen eine andere Welt, finde ich. Wenn man jetzt aus der Innenstadt, aus dem Altbauviertel hier über die Saale fährt, man sieht die großen Plattenbauten, das Neustadtzentrum. Das ist ein ganz anderes Stadtbild und es ist auch von der sozialen Struktur hier anders als in vielen Teilen. Wir haben hier eine Migrationsquote oder von Menschen ohne deutschen Pass leben hier in so einer hohen Zahl oder hohen Quote wie sonst nirgendwo in Halle. Wir haben, ich glaube, über ein Drittel auf jeden Fall der unter 18-Jährigen, die in Haushalten wohnen, die auf irgendeine Form von Sozialhilfe und Stütze angewiesen sind. Das ist sonst nirgendwo in Halle und ich glaube auch an wenigen Orten in Sachsen-Anhalt der Fall. Sie haben jetzt Brennpunktviertel gesagt, vielleicht sagen Sie mir, was für ein Viertel ist hier, was sind die Probleme und was sind vielleicht auch die Chancen, die wir hier sehen?
Ja, ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Also ich glaube, man kann hier alle Jugendlichen fragen, auch die, mit denen wir arbeiten, die in den Jugendclub kommen. Also es ist Fakt, dass sie stigmatisiert sind. Also es ist Fakt, dass Halle Neustadt einen Ruf hat. Es ist Fakt, dass ein Jugendlicher, der herkommt, bestimmte Zuschreibungen erfährt, auch egal ob Deutscher oder Ausländer. Und genauso ist auch Fakt, dass die Jugendlichen hier unter sehr viel ungleich schweren Bedingungen aufwachsen und sehr viel mehr Herausforderungen haben als Jugendliche in anderen Stadtvierteln in Halle und als Jugendliche in anderen Städten. Und deswegen mache ich es eigentlich so, dass ich sage, also dass ich ganz explizit auch diese Zuschreibungen nutze, weil die sind eh da, die aber halt umkehre und sozusagen aus einem Vorwurf an die Menschen, die hier wohnen, ja, an die Deutschen, die sind so rechtsextrem, an die Ausländer, die sind so, keine Ahnung, schlecht in der Schule oder was weiß ich, ne? Dass man sagt, ja, okay, also da ist vielleicht ja irgendwie empirisch jetzt ein Kern dran, aber es hat ja Ursachen. Und die Ursachen, dafür sind ja nicht die Menschen schuld, die unter den Ursachen leiden, ne? Sondern die Menschen leiden eben unter den Ursachen, ne? Und deswegen verwende ich Brennpunktviertel als einen Hinweis an die Gesellschaft, an Medien, in der Berichterstattung, aber vor allen Dingen natürlich an politische Verantwortliche. Ihr habt einen Auftrag, wir haben einen gesetzlichen Auftrag in unserer Verfassung, im Schulgesetz, im SGB 8, im keine Ahnung wo. Wir haben einen Auftrag, dass es in Deutschland keine Brennpunktviertel geben sollte. Und das ist sozusagen das, was für mich dahinter steckt. Und die haben es ja schon angesprochen, wenn wir Halle Neustadt angucken, das ist, glaube ich, auch für Leute, die vielleicht nicht aus Halle kommen oder aus Neustadt sich nicht so auskennen, würde ich nur kurz nochmal drauf eingehen, was sie gesagt haben. Also wir haben zum Beispiel bei Kindern hier mit die höchste Kinderarmut in ganz Deutschland. Ja, jedes zweite Kind in Halle Neustadt lebt in Armut beispielsweise.
Da gibt es wahrscheinlich eine Schwelle, Einkommensschwelle. Oder
genau,
so.
Genau. Ne? Das wird ja erhoben deutschlandweit im Vergleich. Dann ist auch allein sozusagen die Existenz von Neustadt sozusagen im Sinne von einem Brennpunktviertel in Sozialwissenschaften sprechen wir davon segregierten Sozialräumen. Ja, das heißt, an einem Ort konzentriert sich etwas ganz Bestimmtes, insbesondere sozialstrukturell. Da ist Halle sozusagen in der Differenz beispielsweise zwischen der nördlichen Innenstadt auf der einen Seite und Silberhöhe und Neustadt auf der anderen Seite, ist Halle wirklich unter den Top 10 in Deutschland sozusagen, was diese Radikalität dieser Segregation betrifft. Und das kann man sich so ablesen. Wir haben schöne Daten von Uniklinikum Halle, die haben eine Erhebung gemacht, dass wir zum Beispiel in der nördlichen Innenstadt oder in sozusagen solchen Vierteln ohne Problemdruck, wie es stadtsoziologisch heißt, haben wir beispielsweise eigentlich keine Elternhäuser, die arbeitslos sind und maximal einen Hauptschulabschluss erreicht haben. Ja, das ist eigentlich nicht vorhanden. Das ist nicht vorhanden. Wir haben überwiegend mehr als die Hälfte der Elternhäuser dort, haben einen akademischen oder einen Fachhochschulabschluss erreicht und sind vollbeschäftigt. In Halle-Neustadt ist jedes dritte Elternhaus arbeitslos und hat maximal einen Hauptschulabschluss erreicht. Und das betrifft auch die deutsche Wohnbevölkerung. Ja, das betrifft die gesamte Bevölkerung. Und da sehen wir innerhalb einer Stadt, wir fahren über diese Brücke hier mit der Straßenbahn, ja, wer das kennt in Halle, man fährt wirklich über diese Brücke und man kommt sozusagen in eine andere Welt, weil die Kinder leben ja unter anderen Bedingungen. Und das hat natürlich große Auswirkungen für alle Themen, die Sie angesprochen haben. Jugendfreizeit, Entwicklungschancen von Jugendlichen, aber auch Integration und Kriminalität. Weil wir müssen uns ganz plastisch vorstellen, wir haben jetzt also eine Grundschule, zum Beispiel im Paulusviertel oder im Giebichtensteinviertel.
Das sind so für Menschen, die nicht aus Halle kommen, das sind so die gut verdienten Viertel in Halle.
Genau. Und analog haben wir die gleichen Phänomene in Magdeburg und auch in anderen Städten in Deutschland. Ne? Das sind ja Dynamiken, die wir vielerorts haben. Und dort haben wir eine Grundschule, wo alle Kinder, die in die erste Klasse kommen, deren Eltern haben ein Abitur oder sind Akademiker. Ja, zu Hause wird gelesen, da stehen Bücher rum und so weiter und so fort. Das sind die Ausgangsbedingungen von mir, wenn ich dort in die erste Klasse komme. Hier in Halle-Neustadt haben wir erste Klassen. Da ist 80% der Kinder sprechen nicht Deutsch als Muttersprache. Und die deutschen und die ausländischen Kinder in der ersten Klasse, deren Eltern sind, sozusagen vor allen Dingen mit dem Blick auf deutsche Bildungsabschlüsse, haben keinen höheren deutschen Bildungsabschluss erreicht und sind zu einem sehr großen Teil arbeitslos. Wie gesagt, deutsche und ausländische Eltern gleichermaßen. Das heißt, ab dem Moment der ersten Klasse wird ein Kind mit dem gleichen Leistungsvermögen, wenn wir eine Leistungsdiagnostik machen, mit einem Kind in Halle-Neustadt, das ist genauso fit, genauso schlau potenziell in der ersten Klasse. Es wird nicht an der Universität landen. Aber in den anderen Vierteln wird es bei der Universität landen, selbst wenn es der Leistungsdiagnostik nach schwächer ist. Ja, und das ist sozusagen etwas, wo wir in Deutschland super Schwierigkeiten haben. Wie schaffe ich als Kind meine Umfeldbedingungen und die Bedingungen meiner Familie sozusagen zu verlassen und rauszukommen und einen Bildungserfolg zu bekommen, das gelingt uns überhaupt gar nicht. Und das hat was damit zu tun, und deswegen sage ich auch Brennpunktviertel, dass zum Beispiel die Schulen in Halle-Neustadt mit einer Klasse, mit Kindern aus Elternhäusern, die entweder kein Deutsch sprechen oder Deutsche sind mit niedrigen Bildungsabschlüssen, genauso viele Lehrer haben, genauso viele Unterstützung haben, den gleichen Unterricht bekommen, wie eine Klasse ausschließlich von Akademikerkindern. Und da brauche ich jetzt keinen Wissenschaftler sein oder eine Wissenschaftlerin. Da kann ich einen gesunden Menschenverstand anwenden und weiß, das kann so nicht funktionieren. Das kann so auch eigentlich nicht vorgesehen sein. Ja?
Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie konnte es dazu kommen? Also warum haben wir die, ich finde auch die Segregation, wenn man es so nennen will, also diese enge Community von Menschen, die dann auf einem Ort wohnen, alle, die vielleicht auch einen prekären soziale, ökonomische Lage haben. Wieso ist das hier so stark? Also natürlich, die Mieten sind im Vergleich sehr günstig in einer Neustadt, wo ich im Paulusviertel eine 3-Zimmer-Altbauwohnung mieten kann, kann ich hier wahrscheinlich eine halbe Etage in einem Block mieten. Und das sorgt natürlich dafür, dass Menschen, die wenig Geld haben, ob sie keine Arbeit haben oder ob sie vielleicht Flüchtlinge sind oder Migrationshintergrund, aus anderen Gründen nicht arbeiten können, häufig hier wohnen, weil sie sich ja einfach eine Wohnung leisten können. Dann haben wir ja aber auch durch die Geschichte hier, wenn ich hier durchgehe durch die Straßen, viele Rentner, die teilweise noch als Bauarbeiter oder Handwerker die Plattenbauten hier selber
in der Industrie, Chemieindustrie
auch gearbeitet haben, hier damals gewohnt haben, die hier noch ein ganz anderes Bild von Neustadt haben. Die treffen also aufeinander. Diese Situation hier ist ja auch schon lange so. Warum ist das so? Welche politische Dimension hat das? Hat man sich nicht um Jugendarbeit gekümmert oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Also ich glaube, da muss man eben ein bisschen ausholen, weil gerade wenn es um Sozialstruktur geht, die fällt ja nicht vom Himmel. Und wenn wir jetzt einfach die Punkte nehmen, die Sie angesprochen haben, Halle-Neustadt vor der Wende war ein absolut bevölkerungsreicher Stadtteil. Das war auch damals sehr beliebt. Ja, ich hatte hier warmes Wasser aus der Leitung, Heizung.
Ein Rentner erzählt, seine Verwandten sind immer nach Neustadt gekommen zum Baden.
Ja.
Weil natürlich die Zentralheizung.
Genau, in der Altbausubstanz das nicht hatten sozusagen. Da hatten wir teilweise noch Außenklo und so weiter und so fort. Nach der Wende haben wir eine radikale Transformation des ostdeutschen Marktes. Es liegt daran, dass die Altbausubstanz saniert wurde und dann zu einem hochpreisigen, eher unter wohlhabenden und gebildeten Kreisen sozusagen begehrten Wohnlage gehört. Die Plattenbaulage massiv abgewertet wurde. Einer der zentralen Punkte dahinter war die massive Abwanderung. Die Wende war ein absoluter Bruch in Ostdeutschland und ganz viele Themen, können wir wahrscheinlich in 10 verschiedenen Podcasts zu 10 verschiedenen Themen, wird es auch irgendwie immer darauf wieder runterlaufen. Die Wende war ein massiver Bruch sozusagen hier in der Gesellschaft. Halle-Neustadt hat bis heute die Hälfte der Wohnbevölkerung verloren. Das muss man sich mal jetzt für eine andere irgendeine Stadt überlegen. Die Hälfte der Wohnbevölkerung verloren. Ja, also hier, das ist massiv. Ja, und das war natürlich vor allen Dingen verbunden zunächst mit einer Krise in der Erwerbsbildung. Das heißt Massenarbeitslosigkeit nach der Abwicklung der ostdeutschen, vor allen Dingen Industrie hier und so weiter und so fort, Treuhand und diese ganzen Schlagworte. Ne? Das heißt Massenarbeitslosigkeit, Abwanderung, da gibt es im internationalen Soziologie, Städtesoziologie sogar den Begriff Shrinking Cities dafür. Ja, da ist Halle weltweit bekannt, da kann man Forscher treffen, Forscherinnen aus USA oder aus Kanada, die sagen, oh, Halle Neustadt, ja, very interesting. Ja, okay, ja. Also total, weil es wirklich absolut wirklich hier unterm Brennpunkt wir diese Entwicklung gesehen haben. Mit dem Verlust der Altbausubstanz ziehen dann sozusagen bestimmtes Milieu, vor allen Dingen bildungsbürgerliche Milieus, akademische Milieus ab, verlassen den Raum und aufgefüllt wurde der dann sozusagen gerade in den 90ern dann auch mit dem Kontext zum Beispiel die so einen Deutschrussen, ne, wie es in meiner Jugend beispielsweise hieß, und andere Migrationswanderungen, die sogenannten Kontingentflüchtlinge und so weiter und so fort. Und dann bis heute sozusagen vor allen Dingen sozial schwache Armut leben bzw. arbeitslose Klärte. Und das hat was damit zu tun, dass die Jobcenter jetzt nicht irgendwo eine Wohnung einbezahlen, wenn man in Arbeitslosigkeit gerät, sondern die haben Listen, das nennt sich Kosten der Unterkunft, KDU-Lage, KDU-Erlasse. Und da ist ganz genau geregelt, wenn ich dem Jobcenter zugeordnet werde, wenn ich quasi das Jobcenter für mich zuständig ist, kennt der eine oder andere vielleicht auch in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis jemanden, dem das passiert ist, dann ist geregelt, für ein Elternhaus oder für eine Person, zwei Personen mit zwei Kindern, drei Kindern und so weiter, gibt es immer eine Zeile und da steht drin, so und so viel Quadratmeter, so und so viel Zimmer ist zulässig und so viel Netto-Kaltmiete. Und wir haben das mal gemacht, in 2010er Jahren mehrfach das mal auf den Immo-Scout gelegt und geschaut, wo finden wir denn Wohnungen unter der KDU-Erlasslage, und die Wohnungen, die es gab, waren in Halle-Neustadt oder in Halle-Silberhöhe. Das heißt, wir haben auch durch dieses System eine sozusagen Dynamik der permanenten Konzentration von Jobcenter-Klienten und Klientinnen in den eben, wie ich es nenne, sozialen Brennpunkten. Und da kommt jetzt die Krux der Migration und Integration hinzu. Denn man muss den Hintergrund kennen, als Ausländer, als Zuwanderer im Kontext Flucht, also erzwungene Migration. Im Kontext Flucht durchlaufe ich aufenthaltsrechtliche Verfahren. Und wenn ich einen Aufenthalt bekomme, werde ich erstmal zugeteilt, also sozusagen die Willkommensbehörde, ist es Jobcenter. Die sagt, kümmere dich, so geh zum Jobcenter, die kümmern sich um dich. Und dann komme ich hin, egal ob ich analphabetischer Landarbeiter aus Afghanistan bin oder ob ich Gymnasiallehrer in Syrien war. Ich lande erstmal beim Jobcenter, genau hier nebenan, können wir rüber gucken hier durchs Fenster.
Haben wir schon gesehen, wir sind ja hier die Treppe hoch in die zweite Etage gelaufen, schräg gegenüber, neben dem großen leerstehenden Plattenbau.
Ja,
sieht, prangt das Schild Jobcenter.
Die leerstehenden Scheiben hier sozusagen, ne, so ein Mahnmal, die jetzt immer noch an die Wände sozusagen erinnert, könnte man sagen, das, was ich eben gesagt habe. Aber dort komme ich zum Jobcenter und dann sagt das Jobcenter, okay, wir sind für euch zuständig, wir kümmern uns, aber sucht ihr erstmal eine Wohnung. Hier ist die Liste, KDU, und dann wohnen die alle gemeinsam, unabhängig von der sozialen Status im Herkunftsland, unabhängig vom Bildungsniveau, unabhängig vom Leistungsniveau der Kinder, unabhängig von all diesen Faktoren, landen die alle, ich mach mal ganz platt jetzt sozusagen hier nebenan in der Plattenbaustraße, wo die Mieten vom Jobcenter gezahlt werden. Und diese zwei Dynamiken führen dazu, dass wir eben diese massive Segregationsdynamik haben, dass wir nicht nur die deutsche Klientel, die teilweise über mehrere Generationen in einem Jugendhilfebedarf ist, in einem Stützbedarf ist, Transferleistungen bezieht, langzeitarbeitslos ist, wo die über mehrere Generationen wir sehr niedrige Bildungsabschlüsse erreichen, seit den 90er Jahren. Die wohnen hier und noch dazu sind fast alle Zuwanderer im Kontext Fluchtmigration, die gekommen sind, dann in dieses Viertel noch dazu gesteckt worden. Und deren Kinder, ja, und dann sind wir bei den Jugendlichen, deren Kinder gehen jetzt alle zusammen hier auf die Schule in die gleiche Klasse und haben aber keine zusätzliche Stütze, nicht mehr Lehrkräfte, nicht mehr unbedingt so viel Sozialarbeit und so weiter und so fort, kriegen teilweise nicht mal mehr Deutsch beigebracht, weil das auch teilweise eingespart wurde vom Land. Und so wachsen die auf. Ja, und das ist, ich bin sozusagen, wenn ich aus meiner kriminologischen fachlichen Sicht jetzt gucke, da weiß ich doch schon, ohne mich damit beschäftigt zu haben, dass das ein Kriminalitätsschwerpunkt wird. Weil die Hauptbelastungsbedingung für Jugendliche, warum die kriminell werden, ist Scheitern in der Schule, belastetes Elternhaus und sozusagen in Kontakt mit ganz vielen anderen Jugendlichen, denen es genauso geht.
Jetzt haben Sie es schon schön übergeleitet. Ich glaube, wir haben das gut erklärt. Kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, warum wir hier am Anfang kurz über ein Brennpunktviertel gesprochen haben. Und das hat Folgen. Sie haben es gerade gesagt. Das begünstigt natürlich Faktoren, die Kriminalität begünstigen. Und wir haben auch in der Vergangenheit schon oft gesprochen über Jugendkriminalität, weil wir hier vor 3 Jahren ungefähr so den Höhepunkt einer Bandenkriminalität gesehen haben, wo Jugendliche, Teenager, teilweise 14 Jahre alt oder sogar jünger, sich zu Gruppen zusammengetan haben, durch die Stadt gezogen sind und andere abgezogen haben. Also ja, teilweise mit einem Messer vor die Nase gehalten, gib mal deine Kopfhörer, gib mal deine Jacke, was auch immer. Das ist kein neues Phänomen, aber hat ein extremes Ausmaß erreicht. Zwischendurch waren die sehr, sehr viele Fälle, die Polizei war sehr nervös. Land, Stadt haben große Hebel in Bewegung gesetzt, um das einzudämmen mit viel Energie, und da haben Sie auch eine Rolle gespielt, denn Sie sind ja, arbeiten hier im sozialen Bereich, sind aber Radikalisierungsbeauftragter oder Ihr Bereich.
Also wir beschäftigen uns damit, also ich bin Sachverständiger sozusagen, leite viele Projekte, die sich mit Gewalt, mit Kriminalität und bis hin zur Radikalisierung beschäftigen.
Ich habe Sie ja auch schon begleitet, wenn man hier durchs Jugendzentrum geht, Sie sprechen fließend Arabisch oder
unter anderem, ja.
Begrüßen die hier auch auf Arabisch, wenn Jugendliche aus dem arabischen Raum kommen. Sie beraten aber auch die Polizei oder haben das schon getan in diesem Bereich. Wie würden Sie die Lage jetzt gerade beschreiben? Und dann kommen wir auch endlich mal zum Konstruktiven. Was machen wir denn jetzt nun angesichts der Lage, die wir jetzt geschildert haben?
Ja, also ich glaube, natürlich gab es da einen großen medialen und politischen Fokus. Ne? Es war ja Sachsen-Anhalt weit in Medien, könnte man fast sagen. Es gab eine große politische Debatten rund um dieses Thema Kriminalität, gerade in Halle-Neustadt. Und es gab kurzzeitig auch wirklich einen großen Aufwand, der betrieben wurde, überwiegend auf den Schultern der Polizei ausgelagert, also die hier sehr, sehr viel Personalaufwand fahren mussten, sehr, sehr viele Bereitschaftspolizei.
Sonderermittlungsgruppe haben die gegründet, mehr Streifen.
Genau, eine sogenannte BAO, ja, vorher gab es eine Ermittlungsgruppe, besondere Aufbauorganisation, da kann die Polizei sozusagen ganz viele Ressourcen bündeln kurzfristig sozusagen, das ist ein Vehikel, was sie hat sozusagen, ne, und gleichzeitig sind aber, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen auch rede, dann im polizeilichen Bereich, sei es die jetzt in Streifen fahren, sei es Ermittler oder so, und wenn ich mit unseren Sozialarbeitern und Sozialarbeitern rede, wir sind uns halt so ein bisschen daran einig, dass wir sozusagen, wir sind die Seite der Feuerwehr. Also sozusagen, wir kommen, wenn Dinge schieflaufen. Wir kommen, wenn Jugendliche kriminell werden. Wir kommen, wenn es Probleme irgendwo gibt. Und solange nicht das Fließband sozusagen abgestellt wird, das Gesellschaftliche, was Kriminalität mitproduziert oder mit forciert, indem es ganz, ganz viele Risikofaktoren für Delinquenz, für Kriminalität bündelt, insbesondere an bestimmten Orten, insbesondere sozusagen für ganz bestimmte Gruppen in bestimmten Sozialräumen. Also da könnten die Polizei noch drei BAOs machen, aber es wird ja sozusagen, das grundsätzliche Problem verschwindet ja nicht, weil die Ursachen nicht bearbeitet werden. Ne? Und insofern ist es natürlich auch so, dass jetzt, wo es aus dem medialen politischen Interesse raus ist, ja nicht keine Kriminalität gerade mehr gibt. Sondern wir haben weiterhin Bedrohungen, wir haben weiterhin Körperverletzungen, wir haben weiterhin auch Raubdelikte, auch in Magdeburg, auch in anderen Städten. Ne? Und, aber das Interesse ist gerade ein bisschen gesunken sozusagen in der Öffentlichkeit. Ne?
Aber der Jugendtreff, in dem wir hier gerade sitzen, ist ja auch ein Baustein einer Strategie dagegen. So habe ich das immer verstanden. Also man muss dazu sagen, diese kriminellen Jugendlichen, ob sie sich jetzt in Banden zusammentun oder nicht, viele von denen kommen aus Neustadt und viele haben einen Migrationshintergrund, aber nicht alle.
Genau.
Also ich glaube, ein Drittel war es damals.
Genau, und aus unterschiedlichsten Ländern. Wir haben auch Deutsche, aber was sie eint, ist überwiegend, ist eben das Milieu. Also eben nicht die Religion oder die Herkunft, das ist total divers, sondern was die eint ist, dass sie ganz schlechte Bedingungen im Elternhaus haben. Teilweise Elternhäuser, die vernachlässigen, teilweise Elternhäuser, die überfordert sind, teilweise Elternhäuser, die zerbrochen sind. Ja, allein wenn wir in die Statistik gucken, wie viele Elternhäuser haben zwei Eltern, die sich an einer Beziehung beteiligen und sei es als Patchwork von mir aus, ist auch, wenn wir hier über die Brücke fahren, raus aus Neustadt, sehr viel höher als hier. Ja, wir haben hier viel mehr alleinerziehenden Haushalte, wo der andere Elternteil einfach gar nicht zum Beispiel sich beteiligt. Schulische Situation hatte ich angesprochen und öffentliche Infrastruktur, wo Jugendliche irgendwas machen können und so brauchen wir auch heutzutage viel Geld. Also wer das kennt, ich kenne das selber aus Privaten, wenn ein Kind irgendwo im Fußballverein angemeldet wird und hier hinfahren und am Wochenende dahin und da und Turnier, das kostet am Ende auch Geld. Und so ist sozusagen das Gemeinsame, was die Jugendlichen haben, der kriminellen sozusagen Klientel, ist zu Hause schwierig, in der Schule schlechte Ausgangsbedingungen und häufig dann scheitern. Wenn ich frustriert werde, fange ich an zu schwänzen. Je mehr ich schwänze, desto mehr scheitere ich. So. Und dann Freizeit. Ich bin nirgendwo angebunden, wo ich wer sein kann, wo ich cool sein kann, wo ich Anerkennung bekomme, wo ich, je mir jemand sagt, toll gemacht, ja. Außer am Skaterbahn, im Park, auf dem Marktplatz oder irgendwo an der S-Bahn-Haltestelle mit anderen, die da rumhängen und die sagen dann halt, ja, cool, gut gemacht und ich krieg Anerkennung dafür, dass ich laut bin, was kaputt mache oder jemanden halt beleidige oder bedrohe. Das heißt, daraus leiten wir ja auch in der Jugendhilfe präventive Logiken ab. Ja, also je mehr ein Kind stabilisiert wird in seiner Schullaufbahn, das heißt Anerkennung über Bildung bekommen kann. Ja, und das ist eine systemische Aufgabe. Das muss erfüllt werden von der Gesellschaft und vom Bildungssystem, vom Land. Und je mehr ein Kind Freizeitmöglichkeiten hat, in denen es Anerkennung bekommt über nicht delinquente Angebote. Ja, also sei es jetzt, ich bin in einer Musikschule, ich bin im Sportverein, schieße viele Tore, bin im Boxverein, bei Gymnastik, Tanz oder in einer Blumengieß AG oder in einer Ökogruppe. Das ist mir erstmal alles wurscht, aber das sind alles Räume, wo ich für was Produktives Anerkennung bekomme. Oh ja, ich bin cool, ich schieße viele Tore, ich bin cool, ich bin in der Ökogruppe. Aber die Kinder, die das nicht bekommen, die keine Zugänge objektiv, die Zugänge super schwierig oder denen die Zugänge super krass erschwert sind zu diesen Möglichkeiten, das sind klassischerweise, und da haben wir Studien aus den 70er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren, 2000ern bis heute, das sind die, die uns begegnen in delinquenten Gruppen und in sozusagen sogenannten Banden.
Und das sind ja die, die zu Ihnen kommen können. Ab 16 Uhr oder 14 Uhr öffnen, glaube ich, das
14 Uhr.
Und dann auch manchmal bis späten Abend können die hierher kommen. Was soll das bringen?
Na genau, also die Logik ist ja die letztlich, dass man sagt, von den Jugendlichen, die einen Zugang zu solchen Angeboten, wie ich gerade gesagt habe, nicht haben, wie können wir jetzt schaffen und intervenieren, dass wir Leute quasi abfischen, dass nicht alle draußen landen, dass nicht alle mit den coolen Halbstarken landen, dass nicht alle draußen und sagen, Kiffen und Schlägerei ist cool und irgendwie Mutterbeleidigung und was weiß ich, dann bin ich ein ganz krasser Typ. Oder als Mädchen irgendwie, wenn ich dann mit so einem krassen Gangster zusammen bin oder so, dann bin ich wer oder was weiß ich. Sondern dass wir sagen, nee, guck mal, hier kannst du auch Anerkennung finden und Freunde und altersgemäß, in Anführungsstrichen mal Coolness und so weiter. Aber darüber, dass du hier kommunikativ bist, dass du gut im Billard bist, dass du toll im Tischtennis bist, dass du hier, wir haben eine kleine Bibliothek irgendwie, der hier die Comics durchliest und darüber anderen erzählst. Also die Jugendhilfe versucht ja über Jugendclubs infrastrukturschwache Räume, also da, wo ganz viele Jugendliche keinen Zugang zu organisierter Freizeit haben, denen eine Tür zu öffnen, kommt hierher, verbringt unsere Freizeit bei uns, damit sie nicht draußen mit delinquenten Peers rumhängen. Ja, das ist sozusagen unser Ansatz. Natürlich kommen aber nicht alle Jugendliche her und wir sind ein Jugendclub mit von der Stadt finanziert 1,5 Personen, um das hier aufrechtzuerhalten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und die Stadt ist pleite, ja, und die Schulen sind gerade in den Brennpunkten, kurz vorm Kollaps, ja, was wieder mit dem Land zu tun hat. Und da sind wir dann eben wirklich wieder bei sozialen Fragen und bei diesen sozialstrukturellen Dingen, weil wir eben als Kommune zu wenig Steuern zum Beispiel einnehmen, weil wir als Land auch arm sind und wenig Steuern einnehmen. Das hat was mit Steuerreform zu tun in Deutschland, der Vermögensverteilung. Warum nimmt die Kommune Halle zum Beispiel so wenig ein? Ostdeutsche Gemeinden sind überwiegend steuerschwach, heißt das im Finanzjargon. Ja? In Ostdeutschland ist jede zweite Gemeinde steuerschwach, in Westdeutschland nur jede achte bis zehnte. Ja, ja, und da sehen wir, die Stadt Halle ist pleite, wir können wenig Steuern einnehmen. Das hat was damit zu tun, dass Vermögen ungleich verteilt ist. 150.000 Euro ist ungefähr ein Durchschnittsvermögen in Ostdeutschland eines Haushalts. 350.000 Westdeutschland. Woran liegt das? Sind wir wieder bei der Wende. Nach der Wende wurde das gesamte Betriebs- und Immobilieneigentum der ehemaligen DDR privatisiert. 94% beispielsweise des Betriebseigentums wurden nicht von Ostdeutschen gekauft. Warum? Die hatten ja gar nichts, um das zu kaufen. Das heißt, es gab sozusagen großen Vermögenstransfer mit der Wende. Das, was hier war, existierte und bestand oder wo Leute drin gewohnt haben, wurde privatisiert, überwiegend von Westdeutschen, Kapital sozusagen aufgekauft. Firmen, Immobilienfirmen, Privatpersonen. Und da seitdem reproduziert sich sozusagen eine absolute Vermögenungleichheit und die führt dazu, dass unsere Kommunen pleite sind und auch nicht, also auch nächstes Jahr pleite werden, übernächstes Jahr pleite sein werden, solange nicht sozusagen das durch eine globale sozusagen Steuerreform natürlich auf Deutschland-Ebene geändert wird. Das heißt zum Beispiel, Vermögen müsste mehr besteuert werden und die Kommunen müssten, deutschlandweit gilt das im Übrigen, die Kommunen müssten einen höheren Anteil an den Gemeinschaftssteuern bekommen. Das ist sozusagen die Grundfrage. Solange die wir nicht lösen, werden wir hier weiter mit 1,5 Personen einen Jugendclub betreiben, werden wir weiter die Schulen haben, die schlecht ausgestattet sind und werden wir weiter die entsprechenden sozialen Verwerfungen und die entsprechenden Kriminalitätsphänomene haben. Ne? Aber im Kleinen schaffen wir es natürlich über eine Intervention in der Familie, über einen Jugendclub, der ein paar hundert Leute erreicht hier im Sozialraum, schaffen wir es für die, einen besseren Weg zu gestalten. Aber es ist unmöglich, die großen Phänomene hier, die größeren Phänomene mit den Ressourcen, die wir haben, zu verhindern. Das heißt, es ist auch utopisch anzunehmen, man macht hier zwei Sozialarbeiter in der Neustadt und dann ja, ist niemand mehr kriminell. Ne?
Zur also, politischen Ebene kommen wir gleich noch. Jetzt waren wir sehr abstrakt, Zusammenhänge, Kommunenfinanzierung, das ist auch, glaube ich, als Herleitung wichtig. Ich möchte noch mal mit ihm kurz mal ins Detail gehen. Haben Sie vielleicht ein Erlebnis, einen Jugendlichen, den Sie hier getroffen haben, der vielleicht auch stellvertretend steht für so eine Entwicklung und wie man denen helfen kann?
100%. Wir haben ganz viele Beispiele. Also wenn wir allein überlegen, hier im Jugendclub, teilweise ist es so, dass man merkt, dass Kinder zu Hause niemanden haben, wo sie fragen können, wenn sie zum Beispiel ein Problem haben in der Schule. Es betrifft Deutsch, es betrifft Ausländische. Ausländische betrifft es in einem spezifischen Kontext, weil zum Beispiel die Eltern das System ja gar nicht kennen. Die kommen aus einem völlig anderen Land. Da läuft Schule anders, da läuft alles anders.
Und da sind die Behörden teilweise korrupt.
Behörden korrupt, die häufig gerade Afghanistan, Syrien und so weiter, die kommen aus Diktaturen. Ja, wenn du da eine kritische Frage stellst oder Nachfrage als Eltern, also das wird gar nicht gern gesehen. Ja, das ist eine Kultur des Schweigens, Kultur der Gewalt. Darum sind die ja am Ende auch irgendwie geflohen. Und deswegen sitzen die zu Hause und denken sich, ja, wird schon irgendwie in der Schule laufen. Fragen dann das Kind, wie läuft's denn in der Schule? Alles gut? Wir haben ja hier einen Brief bekommen. Und der Brief, weiß ich dann, irgendwann ist zum Beispiel ein Tadel oder ist zum Beispiel eine Androhung von bestimmten Sanktionsmaßnahmen, weil irgendwas in der Schule nicht gut läuft. Dann sagen sie dem Kind, läuft alles gut, das Kind sagt, ja, da geht's um die Klassenfahrt. Da geht's nur um die Klassenfahrt.
Weil die Eltern das gar kein Deutsch lesen können.
Genau, und das Kind übersetzt zum Beispiel für die Eltern, gerade in den ersten Jahren. Und das Kind ist aber eigentlich überfordert, eigentlich bräuchte es Hilfe. Die Eltern können aber objektiv diese Hilfe nicht leisten, weil dafür müsste ihnen einer das System erklären, dafür müsste die Schule mit ihnen reden, vielleicht am Anfang auch mit dem Dolmetscher oder so. Wenn das nicht passiert, ist das Kind jetzt da, hat diesen Brief und die Eltern sagen die ganze Zeit, aus dir wird ja was, ne? Du wirst Arzt, Rechtsanwalt oder irgendwas, ja? Und das Kind sagt, ja, ja, natürlich, aber in der Schule frisst die ganze Zeit Fünfen und fängt an zu schwänzen. Und dann ist es natürlich, wenn wir da reinkommen und das mitkriegen, können wir reingehen und sagen, so, du kommst jetzt mal mit, wir setzen das jetzt mal hin, weil wir verstehen dich und deine Welt und wir verstehen deine Eltern, aber wir kennen auch das System Schule und wir wissen, was hier gerade schief läuft. Und dann können wir sozusagen in dem Moment intervenieren. Das heißt, wir können Kontakt zur Schulsozialarbeit herstellen. Wir können dem Hilfestellung geben. Wir können dem sagen, ey, pass mal auf, woran liegt es denn hier, dass du hier ständig Stress hast mit dem und dem?
Können Sie so eine Erfolgsgeschichte erzählen von einer Person, also ohne ihren Namen zu nennen, also um mal zu beschreiben, wie haben Sie die kennengelernt, was ist heute aus ihr geworden?
Also mir fallen da jetzt mehrere ein. Also wir hatten zum Beispiel an einer Sekundarschule in Halle, hatten wir auch Konflikte, da waren so mehrere Jungs, die haben sich dann angefangen zu schlagen irgendwann, auch nach der Schule, weil irgendwer hat irgendwann irgendwo eben seine Mutter beleidigt, sag ich jetzt mal so. Die waren total verschlossen und haben A, zu Hause nichts erzählt von ihren Konflikten, hat man auch polizeiliche Anzeigen
hatten
bekommen.
Hatten die einen Migrationshintergrund auch?
Oder nicht? So zwei Drittel ungefähr, genau. Und dann haben sie auch Anzeigen bekommen. Und in der Schule waren sie natürlich die coolen Jungs und da lässt sich auch keiner helfen. Und also war auch schwer für Fachkräfte jetzt ranzukommen. Lehrer sind eh schon ziemlich überlastet, ne? War alles schwierig. Und dann haben wir aber weil wir halt von außen kommen, weil wir vielleicht auch mal ein bisschen anders auftreten können als Fachkräfte, vielleicht auch mal ein bisschen anders sprechen können, anderen Slang drauf haben oder so.
Ich habe das ja beobachtet, Sie kommen jetzt nicht mit einem erhobenen Zeigefinger und sagen, also hör mal unsere Hausordnung, sondern es ist eher so ein auf Augenhöhe.
Genau, also auf Hallisch würde man sagen, Mensch, Meiner, was los? Aber jetzt können wir auch Habibi oder so sagen, also je nachdem, wen wir da jetzt sitzen haben. Ne? Und dann wundern die sich erstmal und sagen, okay, was sind das jetzt für Leute? Die sind ja irgendwie cool und die verurteilen mich auch nicht und so weiter. Und dann haben wir damals mehrere Jungs rausgezogen und in die Einzelarbeit gegangen, haben geguckt, was läuft da auch zu Hause schief, haben Kontakt zu den Eltern auch aufgenommen, war auch ein Elternpaar zugewandert, da ist dann ein Kollege hingegangen, der die Sprache spricht, hat sich da mal hingesetzt. Und dann haben wir in der Schule noch ein Sozialtraining organisiert und haben mit denen über mehrere Tage gesessen und darüber geredet, was heißt es denn eigentlich cool zu sein, was heißt es denn eigentlich ein Mann zu sein und ist es überhaupt männlich, wenn man wegen einer kleinsten Beleidigung sofort explodiert oder ist man dann nicht eigentlich spielbar in der Hand des anderen, der mich provozieren will und ist eigentlich total schwach. Ja, also wir haben mit denen über Konzepte geredet. Was ist schwach, was ist stark, was ist ein
das
Mann?
Das hat gefruchtet.
Und so. Genau, ja, und da waren ein paar Muslime dann auch dabei, die, man merkt das auch viel, die gehen dann nicht in die Moschee oder haben religiöse Bildung, das fehlt denen total. Weil hier in der Moschee zum Beispiel auch die Imame, die predigen auch über solche Themen, ja, versuchen da auch ein bisschen so recht zu leiden, sag ich mal. Aber die Jungs haben dann irgendwas aus dem Internet, ja, und plappern dann da irgendwas nach. Ja, aber ich muss das so machen und so. Dann haben wir einmal einen Imam geholt, haben die auch noch mit reingegangen. Also du, gestern hast du doch erzählt, so und so, hier ist der Imam, da waren die natürlich baff. Ja, und dann saßen wir da alle zusammen, haben mit denen geredet. Das war auch für die Deutschen natürlich krass, so ein Imam und so. Auf jeden Fall am Ende vom Lied war, das war vorbei, die Auseinandersetzung. Den Rest des Schuljahres gab es dort keine Auseinandersetzung mehr, keine Schlägereien mehr, nix. Ja, sozusagen. Also, aber es ist eben ein Aufwand. Ich muss dahin, ich muss die Leute haben, die in die Familie gehen. Ich muss die Leute haben, die der Schule helfen. Ich muss die Leute haben, die mit den Jugendlichen da ein paar Tage sitzen und so weiter und so fort. Und deswegen können wir den Leuten, die wir treffen und für die wir Ressourcen haben, helfen. Aber wir können halt auch ganz vielen Leuten nicht helfen, ne, weil wir die Ressourcen einfach nicht da sind.
Deswegen, unser Gespräch neigt sich dem Ende. Sie haben jetzt 2 Millionen Euro, können die verteilen, die kriegen Sie vom Land oder so, die sind plötzlich da. Was machen Sie damit?
Ich glaube, wir könnten natürlich viel damit jetzt machen. Wir würden einfach wahrscheinlich erstmal bei uns jetzt würden wir ein paar mehr Sozialarbeiter und Sozialarbeiter einstellen. A, um die Angebote hier auszuweiten, das heißt mehr Angebote zu öffnen, wo Jugendliche rein können, nicht draußen rumhängen auf der Straße und Scheiße bauen, wo sie andere Vorbilder treffen, wo sie andere Ideen in den Kopf bekommen, wie man was aus sich machen kann, wie man cool sein kann und Anerkennung bekommen kann auf eine coole Art, wo wir in die Familien stärker reingehen können, die Eltern abholen, weil die Eltern häufig Teil des Problems sozusagen sind oder
also
die Wurzel des Problems.
Manpower oder Womanpower.
Genau, aber gleichzeitig würde ich jetzt sagen, ist eben die Krux. Da wir nur die Feuerwehr sind, würde ich immer sagen, wenn wir jetzt die 2 Millionen haben, soll die jetzt die Feuerwehr bekommen oder soll die irgendwo landen, dass gar nicht mehr erst mehr Brände ausbrechen? Ne? Und dann sind wir eben wirklich, was wir immer predigen, die Schulen müssen funktionieren, unser Schulsystem, wenn wir auch hier mit den Jugendlichen reden, die können im Unterricht nicht mehr, und das betrifft jetzt im Übrigen auch, also deutschlandweit und deutsche Jugendliche, wir hören das so viel, Konzentrationsschwierigkeiten durch Social Media, wir haben einen Riesenbruch durch Social Media Konsum, das Schulsystem ist nicht darauf vorbereitet, der Unterricht, das Curriculum ist noch teilweise überaltet, die Jugendlichen werden teilweise immer weniger
dann vielleicht,
abgeholt.
Was wäre Ihre Forderung an die neue Landesregierung, die wir irgendwann sehen werden?
Na,
was sollen
Land,
die machen?
Also bundesweit, wir haben ja dieses Föderalismus, wir haben 16 Schulsysteme, 16 verschiedene Logiken, 16 verschiedene politische Ideen und so. Also Schulsystem muss Bund auch und Land sich einigen. Also muss es grundlegende Reformen geben, um überhaupt noch wieder die Jugendlichen zu erreichen. Das Curriculum muss angepasst werden auf heutige Bedarfe. Die Konzentrationsspannen von Kindern und so, das muss alles berücksichtigt werden. Social Media hat keiner Skills, die Eltern nicht, die Lehrkräfte nicht. Die Jugendlichen sind da einfach in dieser Welt irgendwie drin und keiner weiß, was die da machen sozusagen. Das ist ein Thema. Und vor allen Dingen braucht eine Klasse mit ganz vielen Kindern, egal ob Deutsche oder Ausländer, die ein belastetes Elternhaus haben oder wo die Eltern Schicht arbeiten, ihnen wenig helfen können oder wo Eltern Rechtschreibschwäche haben oder ganz niedrige Bildungsabschlüsse und ihnen deswegen einfach nicht helfen können. Und die ganze Klasse ist voll damit, die braucht mehr Lehrkräfte und mehr Förderung als eine Klasse nur von Gymnasiastenkindern. Das muss einfach verstanden werden. Das steht im Übrigen auch im Schulgesetz, wird aber nicht umgesetzt. Im Schulgesetz steht jeder nach seinen Bedürfnissen. Ne? Und das zweite ist die Jugendhilfe. Das heißt Jugendämter, Hilfen für Familien und so weiter. Das muss effektiv sein, das muss aber auch auskömmlich sozusagen finanziert werden. Und dann sind wir eben wieder bei der Frage, wie wird es finanziert? Und dann sind wir wieder bei der Steuerfrage und der Frage, wer zahlt wie viele Steuern, beteiligen sich alle gleich, auch die obersten 10% und so weiter und so fort. Und das sind Fragen, die können wir hier als kleine Sozialwissenschaftler, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Lehrkräfte überhaupt nicht lösen. Ja, also sozusagen, aber was wir uns natürlich alle wünschen oder auch die Kollegen in der Polizei. Da ist genauso belastet, die Polizei ist genauso unterbesetzt. Da liegen die Akten bis zum unter die Decke bei der Jugendkriminalität.
Ging jetzt um ihre Wünsche quasi.
Ja. Na, ich wünsche mir, dass mehr Änderungen grundlegend im Großen, auch wenn ich dafür jetzt verzichten muss und ich kriege erstmal nichts, würde das heißen, dass die großen Themen angegangen werden, nämlich Schulsystem und diese Grundthemen, ja, und Förderung und Ausstattung der Regelstrukturen, Schule, Sozialarbeit, Polizei. Da mache ich hier auch von mir aus, spende ich noch 10 Euro und verzichte auf alles Geld. Also, aber das muss angegangen werden. Wenn das nicht angegangen wird, bleiben wir für immer Feuerwehr und Feuerlöscher mit super wenig Ressourcen. Das frustriert uns, frustriert die Kollegen. Also das ist sozusagen nicht nachhaltig, ne?
Haben Sie vielen Dank. Ich glaube, wir haben verstanden und erklärt, wie die Situation ist, woher sie kommt, was Sie dagegen tun und was man eigentlich zusätzlich unbedingt noch tun sollte aus Ihrer Sicht. Damit haben wir, glaube ich, das Themenfeld und auch, das sind ja auch Reizthemen für Menschen in Sachsen-Anhalt, beziehungsweise hitzige Debatten über Migration, Integration, ja, auch über so ein Viertel wie Halle-Neustadt, über Kriminalität. Ich glaube, das ist ein wertvoller Einblick.
Und vielleicht nur, weil wir ja auch von Wahlen sind und wir haben häufig jetzt diese Debatten, ich hatte es irgendwo jetzt wieder auf Social Media gesehen, irgendwie wieder einer was erzählt in Halle-Neustadt, da sind sie alle rechtsextrem und was weiß ich.
Also schon, die AfD hat hier einen großen Wählerstand.
Genau, das ist ja auch so, aber sozusagen auch hier, ähnlich wie bei der Jugendkriminalität, wenn wir sehen zum Beispiel Extremismus sehen wir, wenn wir das in der Sozialforschung uns angucken, wer wird da am besten erreicht, wer wählt am ehesten extremistische Parteien zum Beispiel. Das hat auch was zu tun mit der Sozialisation, das hat auch was damit zu tun zum Beispiel auch mit Bildungshintergrund, mit Chancen, mit Selbstwirksamkeit. Und es ist kein Zufall, dass wir sozusagen hier in Halle-Neustadt den höchsten Anteil an Wählern für eine rechtsextreme Partei haben und den höchsten Anteil an Jugendkriminalität. Weil die Wurzeln in beidem sind soziale Ursachen, soziale Probleme und deswegen finde ich es auch nicht gut, wenn man die Leute dann verurteilt, oh, die sind hier alle rechtsextrem, ja, ne? Aber was ist denn der Erfolg der Rechtsextremen oder in dem Fall ist, ich erkläre Leuten auf eine ganz einfache und ja verzerrte und falsche Art und Weise reale Probleme, die sie haben, ja? Und das ist der Erfolg. Und solange wir sozusagen die realen Probleme nicht angehen oder jemand mal sagt, ich erkläre dir die realen Probleme, aber auf die korrekte Art und Weise, ich erkläre es dir, was wirklich hier die Ursachen sind, was ich ja ein bisschen jetzt auch versucht habe in dem Podcast.
Das, dafür schätze ich Sie auch, dass Sie einfach nüchtern erklären,
sozusagen was in die Tiefe da mal zu gehen, sozusagen. Also solange werden natürlich dann auch Extremisten, in dem Fall jetzt hier im Osten Rechtsextremisten zum Beispiel oder so, werden einen Erfolg ja haben, weil die Leute hier, die sehen ja jeden Tag, dass es ja durchaus Probleme gibt und gerade die Wohnviertel, wo die Stimmen für andere Parteien wie jetzt Grüne, SPD, Linke oder so hoch sind, da haben wir den geringsten Anteil an Armut und auch den geringsten Anteil an Zuwanderung und deswegen finde ich immer, man muss das Paradox auch beachten. Die Menschen hier, die wählen ganz stark rechtsextrem, aber das sind die, die im Alltag hier zusammenleben zum Beispiel mit den Migranten. Und die Jugendlichen, die sind hier vielleicht auffällig in der Schule und Stresser und nerven auf der Straße, aber das sind die, die sich jeden Tag hier auch anhören von wiederum rechtsextrem indoktrinierten Leuten. Du Kanacke, geh nach Hause und keine Ahnung, also rassistische Bepöbelung und halten sie auch aus. Und das ist sozusagen hier eine ganz paradoxe Form des Zusammenlebens, wo ich immer sage, also was wir auf gar keinen Fall wollen, ist, dass irgendwelche Leute von außerhalb oder die in ganz anderen sozialen Verhältnissen leben, einfach nur hier herabgucken und das Ganze nur verurteilen. Also wenn, dann bitte guckt auf die Ursachen, weil das sind dann meistens die, die an den Ursachen auch was ändern können.
Deshalb bin ich aufgrund Ihrer Perspektive bin ich sehr gespannt, wie Sie die letzten drei Fragen beantworten. Wir haben nämlich ein kleines Ritual am Abschluss unseres Podcasts. Da stellen wir jedem Gast, jeder Gästin dieselben Fragen. Die beziehen sich jetzt auf die Landtagswahl, aber bin ich gespannt und würde Sie einfach um eine kurze persönliche Antwort bitten. Die erste Frage ist, was ist aus Ihrer Sicht das entscheidende Thema bis zur Wahl in Sachsen-Anhalt?
Was ich denke, was eigentlich das entscheidende Thema ist oder was für die Leute das entscheidende Thema ist?
Was eigentlich das entscheidende Thema ist?
Also eigentlich das entscheidende Thema ist, glaube ich, alles, worüber wir heute gesprochen haben. Also die so ein bisschen würde ich, also die Linken, die nennen das ja dann immer so, oh, die soziale Frage und so weiter. Das ist dann ja teilweise auch mehr Phrase als irgendwas, aber an sich geht es schon um soziale Fragen, würde ich sagen. Ja, und das ist eben, was ich gesagt habe, wir sind hier in einem ostdeutschen Flächenland mit super schwacher Infrastruktur, mit einem sehr geringen Vermögen, mit dadurch sehr gering auch ausgestatteten Gemeinden, mit geringen Gewerbesteuereinnahmen und so weiter. Deswegen ist die kommunale Infrastruktur schwach. Unser Bildungssystem ist sehr belastet, aufgrund, weil das Land auch arm ist. Das müsste eigentlich Thema sein. Also das, ne? Und gleichzeitig natürlich kann man jetzt sagen, super heiß, irgendwie in den Alpen wird mit Wasser da das hochgeliefert, überall in Europa brennt. Kann man sagen, ja, irgendwie haben wir auch ein Problem. Wir haben super Dürren gerade. Also wer mit Bauern redet, die haben ein Riesenproblem. Also haben wir auch irgendwie ein Problem mit Klimawandel und so. Also wir haben so reale Themen, aber wenn Sie mich fragen, was das wichtigste Thema für die Leute ist, glaube ich, keins davon. Ja, weil die Themen von Social Media und von populistischen Debatten und von auch meiner Meinung nach einer falschen Medienaufmerksamkeitsökonomie auf Themen gesetzt werden, die also nichts mit den wirklichen Ursachen zu tun haben der Leute sozusagen. Ne? Aber ja, so vielleicht würde ich auf diesen zwei Ebenen antworten.
Und ist das für Sie eine Schicksalswahl?
Boah, ja, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, ich hoffe nicht, dass einer ist. Also ich meine, ich glaube halt an die freiheitlich-demokratische Grundordnung und dass wir im Rechtsstaat leben und dass ja alles funktioniert und wir eine Verfassung haben und Gesetze. Und egal, wer da an die Macht kommt, kann das nicht alles umschmeißen. Solange alles funktioniert. Also solange die Leute in der Behörde, bei der Polizei, in der Schule und wir alle sagen, ja, sorry, wir haben hier eine Demokratie und Rechtsstaat, wir halten uns an die Gesetze und so weiter. Und die Regierung muss sich genauso an die Gesetze halten. Also solange sehe ich überhaupt gar keine Schicksalswahl. Aber natürlich steht ja bevor, dass eine Partei an die Macht kommt, wo wir sagen würden, jetzt auch, beschäftigt mich viel mit Extremismus, also Islamismus vor allen Dingen, aber auch Linksextremismus und Rechtsextremismus, Phänomene gerade im Jugendbereich, also mit einer rechtsextremen Partei, also die einfach Grundwerte der Verfassung ablehnen, höchst problematische Konzepte haben, die weder gesetzlich noch ökonomisch noch fachlich irgendeinen Sinn machen. Und das ist gefährlich natürlich für ein Bundesland, so, ne. Aber, also, ich glaube fest daran, dass jeder, der hier an die Regierung kommt, eingehegt wird durch den normativen Rahmen des Rechtsstaates auf Basis der Verfassung und der Landesverfassung. Und dass das der Mehrheit der Leute in wichtigen Funktionen, Institutionen bewusst ist. Ja, also insofern, okay. Ja, zweischneidiges Schwert.
Und wo steht Sachsen-Anhalt aus Ihrer Sicht am Ende dieses Jahres?
Da, wo es jetzt steht.
Herr Goldenbaum, haben Sie ganz, ganz vielen Dank. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, wir haben einen richtigen Deep Dive gemacht in die Sozialstruktur, viele spannende Themen angeschnitten.
Sie sind jetzt Opfer mit diesem Podcast davon, dass meistens, wenn ich von Medien kontaktiert werde, die sagen immer, bitte, wir haben heute 30 Sekunden oder eine Minute. Das ist so gerade im Fernsehen oder so. Und jetzt die Jugendkriminalität in Halle, bitte in 30 Sekunden. Und das regt mich so auf, dass Sie jetzt sozusagen dann das ganz breite
Ausholen okay. erleben müssen. Wir haben unseren Zeitrahmen auch gerissen, aber dafür sind wir ja auch im Podcast, um sowas mal in der Tiefe zu besprechen. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Damit verabschiede ich mich hier und möchte noch den Hinweis dalassen an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder der Podcast allgemein, dann schickt sie gerne an jemanden, dem das Land Sachsen-Anhalt und die Politik genauso am Herzen liegt wie uns. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, freuen wir uns wahnsinnig. Schreibt uns an podcast@volksstimme.de eine E-Mail oder kommentiert gern bei Apple Podcasts, Spotify, wo ihr den Podcast hört. Wir lesen das alles und freuen uns darüber. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge von 2,1 Millionen.
Und beim nächsten Mal, wenn es was Positives gibt zum Reden, nicht was Negatives.